aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident weite die Balang Inselbrücke in IKN ein. Das maritime Potenzial der blauen Wirtschaft ist sehr groß, da die Länder im Pazifik von Ozeanen umgeben sind. BI verzeichnet vom 22. bis zum 26. Juli 2024 einen Kapitalzufluss in den indonesischen Finanzmarkt in Höhe von 1,93 Billionen Rupiah. Das Makassar Investment Forum eröffnet Möglichkeiten für japanische Investitionen in Indonesien. Indonesiens Verkehrsministerium plant den Bau eines Hafens im Industriegebiet Batang. Indonesiens Tourismusminister fördert Sengguruh Batik Modeprodukte, die typisch für Malang sind. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo besuchte am Sonntag, den 28. Juli 2024, in Begleitung von Frau Iriana, die Provinz Ost-Kalimantan. In einer offiziellen Erklärung sagte der Stellvertreter für Protokoll, Presse und Medien des Präsidialsekretariats, Präsident Joko Widodo werde sofort den Baufortschritt der IKN-Straße prüfen. Darüber hinaus werde der Präsident auch die Balang Inselbrücke vor ihrer Einweihung inspizieren. Nach der Einweihung der Balang Inselbrücke soll der Präsident seine Arbeiten in die Hauptstadt Nusantara fortsetzen. Bei diesem Besuch lud Präsident eine Reihe von Kunstaktivisten und lokalen Influencern ein, um den Fortschritt der IKN-Entwicklung zu sehen. Der stellvertretende Vorsitzende der Agentur für Interparlamentarische Zusammenarbeit des Indonesischen Parlaments, DPR RI, Putu Supatmarudana, sagte, dass die zweite Sitzung der Indonesisch-Pazifischen Parlamentarischen Partnerschaft, die am 25. und 26. Juli 2024 in Jakarta stattgefunden habe, einen Impuls gegeben habe, um das Konzept einer blauen Wirtschaft zu fördern, weil die Länder im pazifischen Raum von Ozeanen umgeben seien. Dies sei das Thema, das im Parlamentarischen Forum der pazifischen Länder mit dem Titel Partnerschaft für Wohlstand, Förderung regionaler Konnektivität und integrativer Entwicklung gefördert werde. Nach der Meldung von Antara am Sonntag, den 28. Juli in Jakarta, sagte Putu Supatma, das maritime Potenzial der blauen Wirtschaft sehr groß sei, da die Länder im Pazifik von Ozeanen umgeben seien, ebenso wie zwei Drittel des indonesischen Territoriums. Er führt fort, dass die Küstenlandwirtschaft und Tourismuspotenziale wichtig für die Schaffung eines Kooperationsformats mit dem Konzept der blauen Wirtschaft seien. Im Hinblick auf die Ernährungssicherheit erinnerte er auch daran, dass die Nachhaltigkeit des Meerespotenzials gewahrt bleiben muss, da es so viel biologischen Reichtum gibt, der konsumiert werden kann. Er fügte hinzu, dass die Wirtschaft in Zukunft nachhaltig gestaltet werden müsse, damit das vorhandene Potenzial für die Bedürfnisse der Verbesserung der Wirtschaft der Gemeinschaft ausgeschöpft werden könne. Der geschäftsführende Direktor der Kommunikationsabteilung der Zentralbank Indonesia, BI, Erwin Haryono, sagte, BI verzeichnet habe, dass es vom 22. bis zum 26. Juli 2024 einen Kapitalzufluss in den indonesischen Finanzmarkt in Höhe von 1,93 Billionen Rupiah gegeben habe. Bericht von Kompas in Jakarta am Sonntag, den 28. Juli, erklärte Erwin, der Zufluss von ausländischem Kapital durch Nettokäufe von Staatspapieren belief sich auf 3,37 Billionen Rupiah. Dann belief sich der Abfluss von ausländischem Kapital über Bank Indonesia Rupiah Securities SRBI auf 1,39 Billionen Rupiah. Unterdessen kam der Zufluss ausländischer Mittel durch Nettobörsenverkäufe in Höhe von 500 Milliarden Rupiah zum Ausdruck. Erwin betonte, dass BI weiterhin die Koordination mit der Regierung und den zugehörigen Behörden stärkt und die Policy-Mix-Strategien optimiert, um die externe Widerstandsfähigkeit der indonesischen Wirtschaft zu unterstützen. Der Botschafter der Republik Indonesien in Japan, Heri Ahmadi, bestätigte, dass das Makassar Investment Forum MIF 2024 eine Brücke für Treffen zwischen inländischen Wirtschaftsakteuren und ausländischen Investoren, einschließlich Japan, sein könnte. Zitiert von Antara am Sonntag, den 28. Juli, sagte Botschafter Heri Ahmadi, dass das Treffen auch das Potenzial habe, eine Investitionskooperation zwischen ausländischen Investoren und regionalen Interessengruppen zu fördern. Bei dieser Gelegenheit betonte Harry gegenüber der japanischen Delegation erneut, dass sie das Makassar Investment Forum MIF 2024 nutzen könnten, um Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Transport, Fischerei, Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, Logistik und Energie in Ostindonesien, insbesondere in Makassar, zu prüfen. Zuvor nahm Botschafter Harry an der Eröffnung des FA Makassar Festivals am Strand Losari in Makassar teil. FA steht für Mode, Essen, Roman, Autoren und Schriftarten, bildende Kunst, Leute, Fusionsmusik, Flora und Fauna und Film. An FA Makassar nahmen Delegierten aus verschiedenen Ländern wie Japan, Australien, Italien, den Niederlanden, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia und den Philippinen teil. Das indonesische Verkehrsministerium plant den Bau eines Hafens in dem integrierten Industriegebiet Batang, KITB, im Bezirk Batang Central Java im Jahr 2025. Zitiert von rri.co.id am Sonntag, den 28. Juli, sagte Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, der Hafenbau ziele darauf ab, die Industrieaktivitäten im Bezirk Batang zu unterstützen, damit es zu einem integrierten Industriegebiet werde. Er sagte auch, dass das indonesische Verkehrsministerium mit der staatseigenen Hafenverwaltungsfirma PT Pelabuhan Indonesia zusammengearbeitet habe, um die Vorbereitungsphase zu beginnen. Derzeit betreten 18 Unternehmen die integrierte Industriezone Batang, KITB, die am Freitag, den 26. Juli, von Präsident Joko Widodo eingeweiht wurde. Laut Minister Budi Karya Sumadi soal die Existenz des Hafens bestehen den Investoren den Vertrieb ihrer Produkte erleichtern. Hofft, dass der Bau des Hafens neue Investoren anziehen kann. Der indonesische Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft und auch der Leiter der Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno unterstützt die Aufnahme von Malang in Ostjava in die Reihe der kreativen Städte in Indonesien durch den Workshop der kreativen Bezirke und Städte. Der Workshop fand am Sonntag, den 28. Juli, in der Halle des Bezirks Malang in Ostjava statt. In einer Erklärung des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft machte Sandiaga Uno dafür Werbung, indem er die Oberbekleidung der lokalen Marke Batik Sengguruh mit dem Garudeya-Motiv als Symbol des Bezirks Malang trug. Garudeya selbst wird auf den Reliefs des Kidal-Tempels in Tumpang als Charakter stark dargestellt und inspiriert zur Existenz des indonesischen Stadtsymbols. Abgesehen von der Oberbekleidung trug der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno ein typisch balinesisches Stirnband oder Udeng, das voller Bedeutung ist. Auf der Rückseite des Stirnbandes ist ein Gunungan zu sehen, der hohe Erwartungen anzeigt. Mittlerweile werden die rechte und die linke Seite Jeprakan genannt, was ein Symbol für Gleichgewicht und Gerechtigkeit ist. Und der Knoten im Stirnband oder Wangsil auf Javanisch bedeutet Pulang, weil der Mensch wirklich Gott, dem Schöpfer, gehört. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.666 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.236 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.220 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Thank you. Der Kommentar hat heute die Chancen zur Förderung des Weltfriedens durch die Olympischen Spiele in Paris erkennen. Zum Thema. Die Olympischen Spiele in Paris wurden am Freitag Ortszeit offiziell eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung wurde ehrgeizig abgehalten, wobei fast 7000 Teilnehmer in 85 Booten 5,6 Kilometer entlang der Seine, entlang historischer Denkmäler in der französischen Hauptstadt paradierten. Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte fand die Eröffnungszeremonie außerhalb des Hauptstadions statt, wobei rund 300.000 Menschen live von eigens dafür errichteten Tribünen am Flussufer zuschauten. Mittlerweile sahen 200.000 andere von Balkonen und Wohnungen mit Blick darauf zu. Die diesjährigen Olympischen und Paralympischen Plakate werden ein zusammenhängendes Werk sein, das die Symbole des Gastgeberlandes zeigt und das Wettbewerbsthema »Lass uns die Spiele eröffnen« darstellt. Dieses Thema bedeutet, dass das Ziel darin besteht, einen verantwortungsvolleren, integrativeren, gleichberechtigteren und spektakulären Wettbewerb zu präsentieren. Bei den Olympischen Spielen 2024 wird es auch ein einzigartiges und bedeutungsvolles Maskottchen geben. Die anthropomorphisierte phrygische Mütze wurde als Maskottchen gewählt, um den französischen Geist der Freiheit und Unabhängigkeit darzustellen. Die phrygische Mütze ist ein ikonischer Kopfschmuck, den die französische allegorische Figur Marianne trägt und der die Freiheit symbolisiert. Dieses Maskottchen ermutigt nicht nur Sportler, sondern wird auch zu einem Symbol, das die französische Identität und Werte widerspiegelt. An den Olympischen Spielen in Paris nahmen Teilnehmer aus 206 Ländern teil, die in 229 Spielen aus 45 Sportarten gegeneinander antraten und die zweithöchste Medaillenzahl in der olympischen Geschichte erzielten. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris geht es nicht nur um die Spiele, sondern auch um die Einheit, Vielfalt und die Würdigung des menschlichen Geistes bei der Verfolgung von Träumen und dem Erreichen von Erfolgen. Auch wenn es geplant ist, finden die Olympischen Spiele in Paris dieses Mal inmitten einer ungünstigen Weltlage statt. Der unvollendete Krieg zwischen der Ukraine und Russland und der Hamas-Israel-Konflikt sind zwei Beispiele, die von den Bürgern der Welt heute am meisten hervorgehoben werden. Es besteht große Hoffnung, dass die Durchführung der Olympischen Spiele in Paris die Botschaft des Friedens und der Einheit in der Weltgemeinschaft verbreiten kann, auch wenn sie nicht direkt mit der Lösung des Krieges in Zusammenhang steht. Denn in einem Wettkampf sind die teilnehmenden Athleten neben der Siegesfreude auch dazu verpflichtet, den Sportgeist zu wahren, der den wesentlichen Wert des Wettkampfs darstellt. Dieser Sportgeist soll der gesamten Weltgemeinschaft vermittelt werden, nicht nur bei sportlichen Wettkämpfen, sondern auch am Verhandlungstisch und bei internationalen hochrangigen Treffen. Alle Konfliktparteien sollten den Sportgeist der Athleten nachahmen, die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Es besteht die Hoffnung, dass der Sportgeist der Pariser Olympia-Athleten eine Inspiration sein kann, um Weltfrieden zu schaffen und endlose Konflikte zu lösen. Liebe Zuhörer, soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Hier sind historische Ereignisse, die am 29. Juli in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 29. Juli 1947, dem ersten Luftangriff der indonesischen Luftstreitkräfte auf das niederländische Hauptquartier. Am 29. Juli 1947 starteten sechs indonesische Fliegerkadetten namens Mulyono, Dul Rahman, Sutarjo Sigit, Sutarjo, Suharnoko Harbani und Kaput die Luftangriffe auf niederländische Militärhauptquartiere in Semarang, Salatiga und Ambarawa. Dies war ein Gegenangriff der indonesischen Luftstreitkräfte AURI nach der niederländischen Militäraggression am 21. Juli 1947. Am selben Tag führten die niederländische P-40 Kitty Hawk-Flugzeuge einen Gegenangriff durch und griffen ein Dakota VTCLA-Flugzeug an. Das Medikamentenspenden vom malaysischen Roten Kreuz zum indonesischen Roten Kreuz transportierte. Der Angriff führte dazu, dass das Flugzeug im Dorf Ngoto, 3 Kilometer südlich von Yogyakarta, ausscherte und abstürzte. Zu den verstorbenen Opfern gehörten der junge Luftkommodore Adi Sucipto, der junge Luftkommodore Abdul Rahman Saleh und der junge Luftoffizier Adi Sumarno. Diese beiden Ereignisse bildeten die Grundlage für die Festlegung des 29. Juli als Dienstag der indonesischen Luftwaffe. Wir wenden uns dem historischen Ereignis vom 29. Juli 1958 zu, als die Luft- und Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, NASA, gegründet wurde. Am 29. Juli 1958 verabschiedete US-Präsident Dwight David Eisenhower das Nationale Luft- und Raumfahrtgesetz. Diese Ratifizierung markierte die Gründung der Luft- und Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten NASA. Seit ihrer Gründung wurde der Großteil der US-Weltraumforschung von der NASA geleitet, darunter die Mondlandemission mit Apollo, die Raumstation Skylab und das Space Shuttle. Die NASA wurde mit dem Ziel gegründet, den Bedürfnissen der Zivilgesellschaft gegenüber dem Militär Vorrang einzuräumen und wird als Friedensprogramm in der Weltraumwissenschaft eingesetzt. Die NASA-Wissenschaft konzentriert sich auf ein besseres Verständnis der Erde, die Weiterentwicklung der Heliophysik, die Erforschung des gesamten Sonnensystems mit unbemannten Weltraummissionen und die Erforschung astrophysikalischer Themen. Diese Agentur wurde offiziell am 1. Oktober 1958 gegründet. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Inbetriebnahme von ENIAC, dem weltweit ersten voll elektronischen Digital Computer, am 29. Juli 1947. ENIAC, das für Electronic Numerical Integrator and Computer steht, war der erste voll elektronische Computer, der Turing vollständig war und durch Neuanordnung seiner Verkabelung neu programmiert werden konnte, um alle Arten von Berechnungsproblemen zu lösen. ENIAC wurde von der US-Armee für ihr Ordnance Research Laboratory entwickelt und gebaut, um Waffenabschussstabellen zu berechnen. ENIAC wurde von J. Presper Eckert und John William Mauchly von der University of Pennsylvania entworfen. Der Bau des Computers begann am 17. Mai 1943 als Projekt PX und wurde ab Mitte 1944 an der Moore School of Electrical Engineering gebaut. Nach dem inoffiziellen Betrieb am 29. Juli 1947 war ENIAC bis zum 2. Oktober 1955, 15 Minuten vor Mitternacht, in Betrieb wieder ununterbrochen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Some di sini, Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta peluk erat mimpiku, akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta kalah pasti tergilas, hidup ini keras, puas mata memandang Jakarta. Jakarta kalah pasti tergilas, hidup ini keras, puas mata memandang Jakarta. Jakarta peluk erat mimpiku, akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta
Voice of Indonesia.
Dibusur unsur Indonesian Border 2019 tema Indonesian Implemented and Family Office Das Social Unternehmer geeignet ist. Das Ministerium für Recht und Menschenrechte gab bekannt, dass Indonesian and Family Office Investition Program oder ein familienbasiertes Fondsmanagement einführen wird. Das soziales Unternehmertum oder sozial Unternehmen geeignet ist. Der Generaldirektor der Allgemeinen Rechtsverwaltung des Ministeriums für Recht und Menschenrechte, Taya Muzar, sagte, dass die Gründung eines Family Office Programms in Indonesien im Oktober 2020 realisiert werden solle, im Einklang mit dem Plan des Generaldirektorats für Allgemeine Rechtsverwaltung eine soziale Unternehmenseinheit zu gründen. In einer offiziellen schriftlichen Erklärung, die am Freitag, den 26. Juli in Jakarta einging, sagte Cahyo, dass die Entwicklung sozialer Unternehmen in Indonesien sehr wahrscheinlich sei, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme dessen, was in den Vereinigten Arabischen Emiraten
OAE umgesetzt worden sei. Er erklärte, dass es in den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit superreiche Philanthropen gebe, die daran interessiert seien, ihre Gelder in soziale Unternehmen und soziale Gesellschaftsaktivitäten und andere gemeinnützige Aktivitäten zu investieren. Zaya sagte weiter, als er koordinierender Minister Luhut Kutsli in die Vereinigten Arabischen Emiraten begleitete, um in den zuständigen Behörden über Family Offices zu sprechen, seien Pläne für die Gründung eines Family Office Programms in Indonesien besprochen worden. Die durch die Schaffung einer umfassenden internationalen Geschäftsökosystemlandschaft umgesetzt werden können. Integriert und bietet einfache Investitionen einschließlich rechtlicher und institutioneller Infrastruktur. Darüber hinaus sah die indonesische Delegation nach dem Besuch auch die Anwendung des Gesundheitsrechtssystems bzw. Gesundheitsrecht in einem Investitionsökosystem, das durch Nachahmung des von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführten Systems erreicht werden kann. Er sagte, dass das Gesundheitsrecht in diesem Fall die Form der Verabschiedung und Änderung von Vorschriften, Unternehmen, Steuern, Finanzdienstleistungen und Einwanderung annimmt, die an den lokalen Kontext und die indonesischen Interessen angepasst sind. Unterdessen plant die indonesische Regierung gemäß den Anweisungen des indonesischen Präsidenten Joko Widodo die Gründung eines Family Office Programms im Land. Ein Family Office ist eine Institution oder ein Wirtschaftsunternehmen, das die Finanzen einer wohlhabenden Familie verwaltet. Das Hauptziel eines Family Offices besteht darin, zentralisierte und auf langfristige finanzielle Bedürfnisse und Ziele zugeschnittene Finanz- und Anlagedienstleistungen anzubieten. Die Regierung glaubt, dass Family Offices reiche Investoren dazu bringen werden, ihr Geld in Indonesien anzulegen. Das war unser Indonesien.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari. Hingga bumi tak bermentari, padamu ku
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Framusee in Papua. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, West Papua ist nicht nur Raja Ampat. Es gibt viele erstaunliche Reiseziele von der Westspitze Papuas aus. Die Provinz, deren Hauptstadt Manokwari ist, hat eine Reihe von touristischen Destinationen, die Papua in kaum etwas nachstehen. Eine davon ist der See Framu, ein verstecktes Paradies in Papua. Nicht viele wissen die Existenz dieses Sees. Neben dem Standort in Papua befindet sich dieser See auch inmitten des Waldes. Liebe Hörerinnen und Hörer, der See Framu ist ein Teil des Sees Ayamaru, der in der Stadt Ayamaru, dem Bezirk Maibrat, der Provinz West Papua, etwa 216 Kilometer westlich von der Stadt Sorong liegt. Von der Hauptstraße bis zum See Framu muss man etwa 10 bis 15 Minuten Fußweg durch den westpapuanischen Wald gehen, der mit Sträuchern dominiert wird. Zwischen den Sträuchern befindet sich der See, der türkisblaue Farbe hat. Dieser bezaubernde See ist so sauber, weil die Einheimischen von Papua sich um ihn kümmern. Der See Ayamaru enthält viele Fische, die von den Einheimischen oft für die täglichen Lebensmittel verwendet werden. Da dieser See die Einheimischen Vorteile bringt, kümmern sie sich um ihn. Obwohl es wirklich schön ist, sollten sie vorsichtig sein, wenn sie in diesem See schwimmen wollen. Das ruhige Wasser ist ein Zeichen dafür, dass der See recht tief ist. Es ist zu sagen, dass der See bis zu 6 Meter tief sein kann. Sie können jedoch am Rande vom See schwimmen oder einfach Ihre Füße eintauchen und auf den sichtbaren Felsen am Rande des Sees gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, um den See Framu zu erreichen, kann die Fahrt von der Stadt Sorong aus mit der Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln 4 bis 5 Stunden dauern. Der Weg zum See Framu ist ziemlich schwierig, weil nicht alle Routen gut asphaltiert sind. Fast alle Straßen sind klein, holprig und felsig, was dazu führt, der See Framu nicht häufig von Besuchern besichtigt wird. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien von Voice of Indonesia. Auf Wiederhören! Oh,
aku yang salah sangka. Dulu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti, dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa.
Indonesia.
Dibahanan Hararaj Wilkomen Tum Program Lasuns Indonesis Friend. Mari berbahasa Indonesia. Das Program Lasuns Indonesis Friend. Mari berbahasa Indonesia is ein Program das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen The Voice of Indonesia, des indonesischen Stadtrundfunks RRI und die Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist die Baobao, of Guides in Baobao. Liebe Hörer, Sie werden ein Gespräch mit dem Titel Berjam-jam, of Guides, stundenlang. Das Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und einem Passagier am Flughafen Beto Ambari auf dem Weg nach Bali über Makassar statt. Chris erzählte den Passagieren, dass er stundenlang auf die Ankunft des Flugzeugs gewartet habe. Hören wir uns Ihre Unterhaltung an.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Titel stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederhören. Saya, auf Deutsch ich. Menunggu, auf Deutsch warten. Berjam-jam, of Deutsch stundenlang. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. Of Deutsch, ich habe stundenlang gewartet. Petugas, of Deutsch, der Offizier. Terlambat, of Deutsch, zu spät. Cuaca buruk, of Deutsch, das schlechte Wetter. Menunggu lama. Auf Deutsch, lange warten. Semoga. Auf Deutsch, hoffentlich. Segera membaik. Auf Deutsch, sich verbessern. Pesawat. Auf Deutsch, das Flugzeug. Tiba. Auf Deutsch, ankommen. Tujuan, auf Deutsch, das Ziel. Liebe Hörer, im Gespräch hörten Sie die Aussage, Saya sudah menunggu berjam-jam, auf Deutsch, ich habe stundenlang gewartet. In dieser Äußerung gibt es das Zahlwort berjam-jam, auf Deutsch, stundenlang. Kommt vom Substantiv jam, auf Deutsch, Stunde, was eine Zeit, die 60 Minuten oder eine Stunde entspricht. In dieser Äußerung wird das Wort berjam-jam, auf Deutsch, stundenlang verwendet, um auf eine Frage nach der langen Wartezeit auf die Ankunft des Flugzeugs zu antworten. Andere Beispiele. Hören Sie Beispiele für die Verwendung anderer Zahlwörter zur Beschreibung der Zeitdauer. berhari-hari, berhari-hari, off diet, mirirtage. Dari Jakarta ke kota Baobab, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Baobab, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Off diet, on Jakarta, ini start Baobab, menutikan di fer pada zira mirirtage. Berminggu-minggu, berminggu-minggu, off diet, einige Wochen. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Auf Deutsch, kris paket ist seit Wochen nicht angekommen. Liebe Zuhörer der Flughafen, Beto Ambari liegt in der Stadt Baobab in der Provinz Südost-Sulawesi. Dieser Flughafen wurde 1976 als Pionierflughafen gebaut. Derzeit ist der Flughafen Beto Ambari einer der Zugangspunkte, der das Küstenziel Wakatobi-Inseln mit der Hauptstadt der Provinz Südost-Sulawesi, nämlich der Stadt Makassar, verbindet. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Kata petugas Bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Liebe Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Titel Berjam-jam, berjam-jam, auf Deutsch, stundenlang. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiedersehen, sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied mit dem Titel Nuansa Bening, gesungen von Afifah. Das von Ahmad Dhani gesungene Lied war zuvor Fildi Aldianos erste Single, die am 24. Dezember 2008 veröffentlicht wurde. Tatsächlich ist Nuansa Bening nicht Fildi Aldianos Original-Lied. Er sang ein altes Lied, das von Kinan Nasution and his gang komponiert und populär gemacht wurde. Dieses Lied beschreibt Gefühle der Liebe, die sich allmählich zu jemandem entwickeln, der auf den ersten Blick gewöhnlich erscheint. Als wir uns das erste Mal trafen, gab es kein besonderes Gefühl. Doch je mehr Zeit vergeht und man ihn besser kennenlernt, desto mehr entdeckt man das Besondere an dieser Person. Liebe Musikfreunde, hier ist das Kroncong-Lied Nuansa Bening, gesungen von Afifah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you.